Aber wir sind immer noch jetzt wieder im Ballbesitz. Wilmar, super Kombination. Über Baku, da geht in die Mitte und da klingelt direkt. Da klingelt es direkt. Amura mit dem 1:0 für unsere Wölfe. Nach nicht mal 4 Minuten gespielt hier in Leipzig klingelt es direkt im Karton. Und da gehen die Köpfe runter bei den Leipzigern. So wollen wir hier starten.
Viel besser kann es gar nicht laufen. Wir setzen nach, sichern den Ball, spielen über die eigene linke Seite, Hackentrick und haben im Strafraum viel zu viel Platz. Steckpass durch auf Dieter Baku wieder, der in die Mitte spielt und Amura hält einfach nur den Fuß hin und löffelt ihn rein. Fantastisch gespielt, richtig, richtig gut und der perfekte Start in dieses Spiel.
Ja, wenn du natürlich 20 Tore machen willst in der Saison, dann wird es langsam auch mal Zeit.
besser früh als nie, oder?
Wir wollen hier nicht in Kritik verfallen, denn das war der ideale Start. Besser kann es nicht laufen.
Jetzt schon wieder. Konter, den Ball abgefangen, sehr, sehr früh. Fieser Tritt von einem Leipziger, muss man sagen. Aber wir haben den Ball noch, Amura schießt.
Ja! Was ist hier los? Alter, da kommt Thomas und hau das Ding einfach mal rein. Abgefällt, scheißegal, 2:0. Jetzt geht's hier aber ab. 1 Minute, ein Tor, Dennis, so kann's weitergehen.
Ja, der Klassiker, wenn du nicht weißt, du hinschießt ihn einfach rein. Aber dass das mal so früh so oft funktioniert, ist ja fantastisch. Ihr habt das gemerkt, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass das Ding wirklich gefährlich wird. Das Foul müsste übrigens nochmal nachbetrachtet werden. Ich bin der Meinung, das ist auch ein ganz schön fieser Tritt gewesen. Aber Thiago Thomas nutzt einfach... ist ganz fies abgefälscht. Jetzt sieht man das sehr, sehr schön in der Wiederholung. Aber ich sag mal, da drücke ich ein Auge zu.
Oh, jetzt haben wir richtig Glück. Der Ball kommt zu Amura. Der geht rein in den Strafraum. Rechte Seite, Tor!
Ja!
Tor!
Ja!
Was ist hier los? 3:0 für unsere Wölfe. Der Amura, der kriegt das Spielgerät auf der halbrechten Seite im Strafraum der Leipziger und dann knallt er einfach mal drauf auf den Kasten und irgendwie geht das Ding rein durch die Geräten durch von Gulacsi. Den hat er schon mal gehalten in guten Tagen, aber nicht heute. Und jetzt hören wir das Pfeifkonzert. Nichts höre ich lieber als das in Leipzig. 3:0 für unsere Wölfe. Alter Vater.
Ja, das war auch wieder kurz einmal angezogen am Abwehrspieler vorbei und durch die Beine von Gulacsi, der sieht da wirklich alt aus, das muss man einfach mal sagen. Der Ball darf halt im Leben nicht reingehen, aber es ist halt genauso, wie es bei uns lange auch war. Wenn du Pech hast, dann fallen solche Gegentore, wenn du Glück hast, dann schießt du solche und aktuell ist es eindeutig, wo gerade das Glück mehr hinschlägt und das ist wunderschön.
Und da ist das Ding drin! Da ist das Ding drin hier! 4:0 für unsere Wölfe nach einer Ecke. Reingehauen, verlängert. Da geht's mal auf hier. Und dann steht einer am zweiten Pfosten und muss das Ding nur noch reinköppen. Dennis, wohlig warm ist es in Leipzig.
Ja, so, jetzt können wir gerne noch 2-3 Halbzeiten spielen. Koulirakis köpft ihn und
Mele ist es.
Genau, Mele verlängert ihn dann auf den langen Pfosten. Keine Chance für den Torwart der Leipziger. Da ist weit und breit kein Abwehrspieler. Das ist wirklich erschreckend, wie einfach das ist. Und ja, dann ist die Entscheidung.
Da haben wir Glück, dass Tomasch da nicht den Kopfball nimmt, weil der steht da nämlich im Abseits. Aber Mele war es eben nicht, der das Ding dann da super verlängern kann. Und wir sehen hier die freudigen Gesichter der Wölfe und die extreme Niedergeschlagenheit der Leipziger. Völlig klar hier.
Und wir bauen über unsere beiden Sechser langsam auf. Aber das ist vollkommen... Oh, schöner Pass. Bin ich zu optimistisch? Spiel in die Mitte. Tor durch
Törchen! Törchen! Aber... Ach, ist der Behrens. Da mag ich manchmal gar nicht richtig jubeln. Aber... Das 5:1, das nehmen wir natürlich jetzt mit hier. Das war nochmal super gespielt.
Und das war Swanberg. Wir haben falsch geguckt. Von daher dürfen wir auch jubeln.
Ah, weiß ich. Ich meine, es war die 17 in der Mitte. Aber
ja?
Gucken. Ja,
ich habe gerade...
Gucken wir gleich nochmal. Ja. Lösen wir nochmal auf. Aber erstmal haben wir Arnold mit einem super Pass. Der findet da nämlich den Swanberg, der dann den Ball in die Mitte spielt. Und dann ist es Behrens am Ende der Kette, der diese flache Flanke verwerten kann und rechts in die Tasche einschiebt zum 5:1. Und gerade noch gesagt, wenn hier was passiert, dann ist es ein Tor für unsere Wölfe. Ja, und jetzt springen hier alle auf und gehen nach Hause. Und das ist genau richtig so.
Ja, das war unser Ziel, dafür zu sorgen, dass die Leipziger pünktlich zu Hause sind. Und das haben wir spätestens mit diesem Tor erreicht.
Wölfe Radio, der VfL-Podcast mit Dennis Lindner.
Ja, da muss man als Podcaster gar nicht viel machen, wenn einfach die Tore vom Wochenende so schön und so zahlreich sind. Dann sind hier schon die ersten 5 Minuten fast voll, einfach nur mit Toren, Toren, Toren. Und damit herzlich willkommen zum Wölferadio in dieser bisher wirklich makellosen Woche. Ihr habt gehört, ich war live dabei, ich durfte live aus Leipzig heißt der Ort, kommentieren konnte diese Wahnsinnsvorstellung unserer Wölfe live mit dem Kollegen Tim kommentieren, mit ihm gemeinsam auf der Tribüne tanzen und aus unserem Vogelnest sich das ganze Spiel angucken. Wie sich das so alles sonst so angefühlt hat, was gestern im DFB-Pokal passiert ist und alles, was es sonst rumherum gibt, gibt es heute hier im Wölferadio. Brandaktuell möchte man sagen, das zweite Spiel, über das wir sprechen, das gegen Hoffenheim, ist keine 12 Stunden vorbei. Gleichzeitig schauen wir voraus auf das Spiel am Wochenende gegen den FSV Mainz 05 und ja, alles Übliche, wie ihr es so kennt, hört ihr hier und heute im Wölferadio.
Wölferadio. Rückblick.
Und damit schauen wir doch erstmal auf das Spiel vom Wochenende bei Rasenballsport Leipzig. Immer noch ein etwas holpriger Name. Gehen wir erstmal auf die Aufstellung ein. Und wer in den letzten Wochen verfolgt hat, wie der VfL spielt, der weiß auch, wie wir da in das Spiel gehen. Nämlich mit exakt der gleichen Aufstellung. Wieder hinten die Viererkette aus Kilian Fischer, Kulirakis, Dennis Wavro und Joachim Mehle. Je nachdem, bei Ballbesitz rückt dann Riedle Baku noch mit ein. Das ist so ein bisschen asymmetrisch, wie das Team da jetzt aufgestellt ist. Das funktioniert aber richtig, richtig gut. Also sprich, bei gegnerischem Ballbesitz geht Riedle Baku auf dem Flügel nach hinten, macht dazu, Kilian rückt ein bisschen nach innen und rückt damit dann die ganze Kette so ein bisschen nach links. Aber das klappt richtig gut. Die Gegner haben damit gerade richtig Probleme, sich da durchzukombinieren. Das funktioniert super. Der Trainer hat da ja auch unter der Woche ein kleines Interview gegeben und wurde gefragt, ob man für Dennis Wavro das Ganze so ein bisschen umgestellt hat. Und das hat er bejaht. Wir haben halt mit Maxence Lacroix unseren schnellsten Abwehrspieler verloren, der nötig gewesen wäre für das alte System, das eher mannorientiert war. Mit den beiden, die wir jetzt haben, können wir raumorientiert spielen. Das funktioniert mit den beiden richtig, richtig gut. Und ja, auch hier gegen Leipzig hat man wenig, wenig anbrennen lassen. Es gibt natürlich immer Chancen. Wir dürfen nicht vergessen, Leipzig ist eine richtig gute Mannschaft, die da gegen uns gespielt hat. Und trotzdem hat man sich wirklich gut geschlagen und man sieht, wie sich die Abwehr einspielt. Wie gut Leipzig ist, hat man übrigens auch gestern Abend im DFB-Pokal gesehen. Das kann ich hier schon mal vorgreifen. Das ist alles ein bisschen durcheinander jetzt hier von der Zeitlinie. Also stringent wird es nicht in diesem Podcast, aber ich tue mein Bestes, wo Leipzig unsere Freunde von Eintracht Frankfurt 3:0 souverän geschlagen hat. Und ich bin mir sicher, das wird da den einen oder anderen richtig ärgern und es gibt doch Schlimmeres als das. Genau, aber das Spiel ist, also ihr habt ja gerade auch die Zusammenfassung mit den Toren gehört und ja, im Endeffekt ist damit das Spiel beschrieben. Es geht sehr früh los, der VfL weiß genau, dass Rasenballsport richtig Probleme hat, sehr unsicher ist und weiß genau, was zu tun ist, nämlich Druck machen, früh draufgehen, Chancen früh provozieren, um daraus Tore zu erzielen und genau das haben sie gemacht. In der dritten Minute hat der VfL schon die erste Chance, aber erst in der vierten Minute wird daraus das Tor gemacht, in der fünften wird noch ein Tor gemacht oder in der sechsten, ich weiß es nicht, aber wie toll das auch gemacht ist. Thiago Tomasch wirbelt sich so ein bisschen durch die Gegenspieler, passt per Hacke auf Wimmer, der steckt auf Baku durch, der spielt in die Mitte zu Amura, der einfach nur noch einschweißt und dem Torwart fast erschlägt mit dem Schuss. Ist irre, wie gut das gespielt war und wäre es langweilig, gibt es direkt danach halt, wie gerade auch in der Zusammenfassung erklärt, das nächste Spiel. Das ist richtig, richtig gut, was da läuft. Wie gesagt, da wird dann dem Gegenspieler der Ball sehr, sehr früh abgejagt. Der Abschluss von Thiago Tomasch eigentlich fast ungefährlich, aber Kampel hält seinen Hintern in die Schussbahn und macht damit das Ding unhaltbar. In der 16. ist es dann schon wieder Amura, der nach einem Platz von Dardai völlig unbedrängt im Strafraum umher tapern kann und ja, Gulaschi durch die Hosenträger schießt, da war das Ding eigentlich durch. Man hat richtig gemerkt, wie spätestens in dem Moment den Spielern von Raba einfach nichts mehr eingefallen ist. Und ja, zweite Halbzeit ist dann im Endeffekt genauso. Man kontert viel. Es gibt viele Situationen, wo zwei Spieler vom VfL auf einen von Raba zugehen, also ein Abwehrspieler von Raba plus Torwart und es irgendwie dann doch schaffen, sich zu vertändeln. Man muss ganz ehrlich sagen, wir gewinnen 5:1 bei Raba und es ist einfach viel zu niedrig. Es gibt dann noch Situation. Amura läuft alleine aufs Tor zu, mehr oder weniger, wird aber aus dem Nichts von Willi Orban richtig toll abgegrätscht. Direkt danach gibt es da eine Ecke und auch da wieder eine richtig gute Eckenkombination. Der Ball wird reingeschlagen, Kulirakis verlängert ihn und in der Mitte steht Mehle vollkommen allein, als wäre da nichts und nickt ein, so wie die Rasenballsportabwehr, könnte man sagen. Ja, es ist wirklich, wirklich eine große Freude, der Mannschaft in ihrer Entwicklung zuzusehen. In der 91. Minute macht Kevin Behrens dann noch das Tor, wird von Zwanberg fantastisch eingesetzt und er hat dann eigentlich gar keine andere Wahl, das reinzumachen. Und ja, das ist wirklich, also ihr seht, ich möchte gar nicht so viel zu den taktischen Feinheiten in diesem Spiel sagen, weil es war nach den ersten drei Toren eigentlich durch. Die Spieler von Rabe haben alles probiert, aber es hatten im Endeffekt keine Chance. Es war eine unglaublich kontrollierte Leistung vom VfL. Ich meine, ich bin immer noch der Meinung, dass aber ich weiß gar nicht mehr, welcher Abwehrspieler von Leipzig, als es diesen Freistoß gab, wo Thiago Tomasch im Hacken getroffen wurde, noch zwei Schritte geht und dann auf dem Bauch fällt. Ich bin mir relativ sicher, in einem Ligaspiel oder wenn es zu diesem Zeitpunkt noch 0-0 gestanden hätte, wäre es wahrscheinlich eine rote Karte gewesen. So hat der Schiedsrichter Gnade vor Recht ergehen lassen und hat da keine rote Karte gegeben, um den Spieler vom Platz zu stellen. Das sind alles so Kleinheiten, so. Selbst wenn es richtig dumm gelaufen wäre, glaube ich nicht, dass Leipzig dieses Spiel hätte irgendwie noch drehen können oder an sich reißen, weil der VfL einfach komplett überlegen war. Auch, also so absurde Werte. Wir hatten eine Zweikampfquote von 69%. Das heißt, zwei Drittel der Zweikämpfe haben die VfL-Spieler gewonnen. Das hat man die ganze Zeit gemerkt. Das waren einfach die wichtigen Zweikämpfe alle gewonnen. Es hat, glaube ich, überhaupt keinen Spaß gemacht, gegen diese Mannschaft zu spielen. Umso mehr Spaß hat es gemacht, zuzugucken. Ich fand auch, der Auswärtsblock war gut gefüllt. Man hatte sehr viel Freude und ja, ich kann das nur empfehlen. Also das war eine Reise wert und das endlich mal. In den letzten Jahren ist man in Leipzig ja immer eher unter die Räder gekommen, als selbst das Rad zu sein. Und ja, jetzt haben wir hier so ein bisschen mal die Rollen getauscht. Ja, in diesem Spiel vorstellen kann man eigentlich Schwerspieler, natürlich Moamura wieder, der alleine da als Alleinunterhalter vorne so viel Bewegung mit sich bringt, Chancen kreiert, Benze Dardai, der einfach immer weiter ins Team wächst, Maximilian Arnold, der in solchen Spielen der perfekte Quarterback ist. Wenn du merkst, dass der Gegner im Zentrum nicht viel zu tun hat, dann hat Maximilian Arnold plötzlich noch mehr Zeit und kann Dinge tun, die halt nur so ein Maximilian Arnold tut. Und ja, ganz ehrlich, ich muss euch auch nicht viel zu diesem Spiel sagen. Jeder Wolfsburg-Fan hat dieses Spiel inzwischen wahrscheinlich in 6 oder 7 Zusammenfassungen gesehen, weil es einfach so einen Spaß gemacht hat. Und von daher gehen wir doch einfach mal weiter und gucken uns an, was es noch so für Spiele gab in den letzten Tagen. Hüstel.
Wir gucken mal, was passiert. Ja, aber du hast gesehen mit Jonas Wind gleich eine Anspielstation vorne, der den Ball sichern kann, ja, wo es Freistoß gibt. Also Jonas ist schon wirklich ein guter Spieler für uns, ja, der auch von der Bank sicherlich kommen kann, aber auch, ja, auch vorne von Anfang an spielen könnte.
Vor allen Dingen hat er auch schon gezeigt, dass er halt Joker auch treffen kann. Ja. Also das ist auch gut. Insofern ist ja auch unser Pokalheld vom Spiel gegen Dortmund, darf man ja auch nicht vergessen. Also der weiß, wie Pokal geht. Ja, insofern gucken wir mal, wie das dann jetzt hier sich auch weiterentwickelt. Ball jetzt freigegeben, halblinke Position, 27 Meter. Und da kommt Wawro mit einem Fuß, mit dem Hof. Und da ist er drin. Fehler von Baumeiner, 1-0, Dennis Wawro. Das sieht da ganz alt aus, der Aufleiber Keeper.
Tor in Wolfsburg,
jawohl. 1-0, der Dosenöffner, der Brustlöser hier im winterlichen Wolfsburg am heutigen Abend. Dennis Wawro macht das 1-0 mit einem, ja, hammerbretthartigen Freistoß, der aber, muss man ganz ehrlich sagen, haltbar gewesen wäre. Und dann wie flutscht Rubi, durch die Finger flutscht, Finger gleitet vom Baumann, von da fällt die Kugel dann hinter den Hoffenheimer Torhüter ins Tor. Ungewöhnliche Nummer da für den Hoffenheimer Keeper. Und soll uns egal sein, war auf alle Fälle haltbar. Man sieht das jetzt hier auch, wir haben das Rückbild auch nochmal. Also Wawro haut das Ding wirklich mit allem, was er hat. Einmal, ja, durch die Beine von irgendwelchen Hoffenheimer, ja, glaube ich, leicht abgefälscht.
Könnte auch noch gewählt, genau,
gewesen,
ja,
sein. Will ich Baumann trotzdem nicht freisprechen. Er hat eigentlich freie Sicht, kann die Kugel aufnehmen und von da vom rechten Oberarm springt der Ball, ja, einfach ins Netz. Unkonzentriertheit würde ich das jetzt mal nennen. Am Ende kann er vielleicht sogar vorher wegfausten, wenn er sich unsicher ist, ob er es fangen kann. Also das war noch nicht mal ein mega Flatterteil von Dennis Wawro. Trotzdem, geiles Ding, 1-0 für den VfL. Und so kann es hier gerne weitergehen.
Ja, so klang's, als Lenny und Roy Präger das 1:0 im Pokal gegen Hoffenheim kommentieren durften. Aber fangen wir mal vorne an, auch wenn das mit einem Tor zu starten viel schöner ist. Und das haben wir in Leipzig viel besser gemacht. Jungs, das könnt ihr besser, das kann die Mannschaft. Nein, keine Kritik, weit, weit entfernt davon. Auch das Spiel gegen Hoffenheim war sehr, sehr stark. Wir sind mit der gleichen Startausstellung reingegangen, dieselbe Viererkette, alles wie gehabt. Und man hat in der ersten Halbzeit Hoffenheim eigentlich schon komplett im Griff gehabt. Das war ein ganz komisches Gefühl, muss ich sagen. Ich saß auf der Tribüne und habe mir das angeguckt und da hatte, ja, man will sich das immer nicht so eingestehen, weil man als Fußballfan, glaube ich, immer ein bisschen abergläubisch ist, aber ich hatte eigentlich nie das Gefühl, dass da was schief gehen könnte. So, man hat Hoffenheim eigentlich immer gut im Griff gehabt. Klar hatten die auch Chancen, das ist auch eine gute Mannschaft, die mit dem neuen Trainer natürlich was zeigen wollten, aber irgendwie wirkte unser VfL immer stärker und es war eigentlich ein Wunder, dass es bis zur Halbzeit dauerte, bis in die zweite Halbzeit rein, bis nach den ersten Wechseln vom Trainer, bis es dann zum ersten Tor kam, das ihr ja gerade gehört habt. Aber wenn wir uns das nochmal angucken, ist es halt wirklich so, man geht wieder konsequent auf den Ball, man spielt schnell nach vorne, direkt, dieses Verschieben in der Abwehrkette funktioniert gut und es gab auch vorher schon Chancen. Kilian Fischer hat einen tollen Pass in die Mitte gespielt, da an dem Thiago Tomasch um eine Haarbreite vorbeirutscht. In der 34. Minute wiederum spielt Maxi Arnold einen unglaublich geilen Pass auf Thiago Tomasch, der aber wirklich gut verteidigt wird von Gendry. Und kurz vor der Pause spielt Riedle Baku nochmal einen Pass in die Mitte. Der wird von Samaseku so abgefälscht, dass Baumann den fast auf den falschen Fuß erwischt. Nein, der Ball erwischt Baumann, nicht Baumann den Ball auf den falschen Fuß und ins eigene Tor lenkt. Aber es geht dann trotzdem mit einem 0:0 in die Pause. Wer jetzt denkt, naja, dann lässt die Mannschaft jetzt vielleicht den Kopf hängen. Aber überhaupt gar nicht. Die zweite Halbzeit geht genauso weiter. Da wird nicht nachgelassen. Das Team funktioniert, macht Druck, ist offensiv vielseitig und ja, als es dann nicht klappt, in der 58. Minute wird dann halt gewechselt. Dann gehen Wimmer, Tomasch und Dardai vom Platz. Dardai gelb vorbelastet, Tomasch wirklich stark, aber ein bisschen unglücklich im Abschluss und Wimmer ähnlich. Und dafür kommen dann halt mit Jonas Wind, Yannick Gerhardt, der übrigens, das habe ich ganz vergessen im vorherigen Beitrag, sein 250. Spiel gemacht hat für den VfL gegen Raba und jetzt sein erstes Heimspiel nach der 250. Und Matthias Swanberg werden eingewechselt und es dauert halt Sekunden gefühlt, bis es gefährlich wird. Wind rückt auf die 9, Amura weicht ein bisschen nach links aus, um das alles so ein bisschen auszugleichen. Und ja, 5 Minuten später wird Wind 25 Meter vom Tor gefoult. Eigentlich überhaupt gar kein Problem für Baumann, einen der besten Keeper, wie ich persönlich finde, der Liga, der ganz wenige Fehler macht. Und ja, dann kommt das, was Roy und Lenny gerade sehr, sehr ausführlich beschrieben haben. Dennis Wavro zieht ab, nagelt den Ball aufs Tor, der irgendwo noch leicht von Bischoff berührt wird. Aber am Ende ist es einfach Baumann, dem dieser Ball durch die Hosenträger rutscht, wie ich es gerade schon bei Gulaschi gesagt habe. Nach dem Spiel im Interview zeigt sich Maximilian Arnold davon auch so ein bisschen irritiert. Das ist eins dieser Maximilian Arnold-Interviews, die einfach unterschätzt sind, finde ich. Er sagt dann so Dinge wie, sonst knallt er den Ball einfach drauf, der Prügel. Das habe ich überhaupt nicht verstanden, warum der plötzlich so flattert. Aber er war ganz zufrieden damit, dass er reingegangen ist. Es ist diese trockene Art, das schmeckt, könnte er sagen. Und das hat er, das ging dann halt auch im Endeffekt genauso weiter, weil es dauert nicht lange und dann steht Jonas Wind plötzlich allein im Strafraum und macht das 2:0.
Die Wölfe mit Ballbesitz, mit Joachim Mehle, spielt mit Jonas Wind, der den Ball gut verteilt auf die rechte Seite, den Körper gut einsetzt. Und als Baku unterwegs, wird hinterlaufen von Fischer, bekommt aber den Ball nicht. Riedle spielt in die Mitte, ist Wind!
Ja! Tor! Gutes Spiel! 2:0! Jonas.
Doppelschlag!
Baku, sehr gut!
Doppelschlag für den VfL Wolfsburg! Jonas Wind steht hier auf 2:0! Das Ding halb hoch rechts in die Ecke. Er abschließt und keine Chance für Baumann in diesem Fall. Und es steht 2:0.
Wer war aus der Position? Jonas Wind selber. Jonas Wind kriegt die Ball in die Zentrale, behauptet sich, spielt den Ball nach außen. Baku bekommt den Ball, spielt zurück zu Jonas Wind, der haut das Ding in die kurze Ecke. Jonas Wind hat das wirklich sehr gut gemacht.
Ja, effektiv.
dass es kracht jetzt hier in der zweiten Halbzeit nach der Einwechslung Jonas Wind humorlos rechts und im Spiel eines Spitzenstürmers, würde ich sagen.
Ja. Da sind sie sich komplett einig, Lenny und Roy, aus der Übertragung vom Pokalspiel gegen Hoffenheim. Ja, genau das, was sie beschreiben, ist hundertprozentig richtig. Jonas Wind, der nach seiner Einwechslung ganz, das ist ein bisschen billig, aber ja, er bringt frischen Wind ins Spiel, was Hasenhüttl ja auch sehr an ihm schätzt, was er selbst aber ein bisschen doof findet, der gute Jonas Wind, was man auch verstehen kann. Er würde sehr gerne doch mehr von Beginn an spielen, aber hier auch wieder leitet im Mittelkreis das Tor ein und nach vorne verwandelt er dann noch sehr, sehr trocken, komplett ohne irgendwelches Getue einfach direkt rein. Also es ist halt einfach so ein Doppelpacklauf, den der VfL auch hat. Ein Tor alleine reicht ihnen nicht. Sie machen dann immer erstmal zwei, damit es 2-0 steht. Man will den Gegner jetzt auch nicht übertrieben nach vorne bringen lassen. Und ja, es hat richtig Spaß gemacht. Ab dem muss man auch sagen, dass es Hoffenheim war kein schlechter Gegner, aber ich hatte ganz wenig das Gefühl, dass es eng wird. Und nach dem 2-0 war ich mir das erste Mal seit langem mal wieder sicher, dass unsere Mannschaft das nach Hause bringt. Und was wir vor ein paar Wochen noch hatten, dass man irgendwie immer so ein bisschen das Gefühl hatte, so naja, eine Führung auch in der 85. Minute wird eng. Diesmal gar nicht. Die Mannschaft ist inzwischen so routiniert, macht das gut, verteidigt, verschiebt, arbeitet, überhaupt keine Hektik aufkommen lassen, aber auch nicht nachlassen. Und das ist halt richtig, richtig gut. Und ja, so wird es dann sogar noch ein bisschen deutlicher und das Spiel ist dann auch schon vorzeitig entschieden.
Du wirst sehen, wer gewählt werden wird, wieder mal von den VfL-Fans. So, jetzt kommt noch eine Flanke aus dem Halbfeld rein, da von Jurajek. Ja, visiert da den Strafraum an, da Richtung Elfmeterpunkt. Aber das ist ein dankbarer Ball für den Keeper, der da in der Strafraumbeherrschung rauskommt. Kamil Grabara und dann ohne Probleme das Leder aus der Luft pflückt, ungehindert. Und bei einem langen Schlag jetzt auf die linke Seite Richtung Lukas Metscher wieder ins Spiel bringt. Aber die Hoffenheimer kriegen es erstmal geklärt. Wölfe holen sich die Kugel aber zurück mit Metscher, dribbelt sich da durch. Zusammenspiel mit Jonas Wind, kriegt einen Foul, gepfiffen jetzt. Schnell ausgeführt, der Freistoß. Und da steht Janik Gerdfrei von der Kiste. Ja, der Junge! Da hat sie geschlappt. Ja, super geil. Schnelle Freistoßvariante. Da haben sie überlistet, die Aufnahme. Jetzt macht Janik Gerhard hier unseren Rekordmann, hätte ich jetzt fast gesagt, aber das hat 250. Bundesligaspiel für die Wölfe. Macht den Deckel drauf. 3-0 für den VfL.
Und wer war Vorgabgeber? Jonas. Jonas schaltet schnell. Jonas ist da. Jonas spielt den Ball zu Janik. Janik macht das Ding rein. Stark, Jonas. Wirklich sagen. Jonas Wind stark.
Super gemacht und auch gut vom Schiedsrichter gespannt, die das schnell haben laufen lassen. Diesen schnell ausgeführten Freistoß. Wer hat die Hoffenheimer gedacht haben, sie können sich da noch ruhig zu einer Mauer aufstellen. Hat Jonas Wind am schnellsten geschaltet. Spielt Janik Gerhard am Strafraumrand frei. Der geht noch 1-2 Meter in den 16er rein und schließt dann flach links an die innere Ecke an. Und das ist natürlich eine ganz tolle Geschichte von Jonas Wind. Super gesehen. Ja, nach dem Vorspiel an Lukas Metscher gibt es den Freistoß. Den Jonas Wind erkennt, dass Janik Gerhard auf der rechten Angriffsseite völlig frei steht. Und dann macht er das ganz routiniert. Der Wolfsburger Routinier schiebt das Ding links unten ins Eck am Routinier Oliver Baumer vorbei zur Entscheidung in diesem Spiel.
Lenny sagt es, Deckel drauf, das Spiel war entschieden, das 3-0. Und hier auch wieder eine neue Stärke, würde ich sagen, die Wölfe haben. Man verhält sich auch mal wieder richtig clever. Ich erinnere mich, vor ein paar Jahren haben wir mal ein ähnliches Tor gegen Gladbach kassiert. Jetzt schießen wir solche Tore ein. Einfach Jonas Wind, der einfach ganz offensichtlich die Mannschaft weiß Bescheid, was sie an Jonas Wind hat und der Trainer auch, aber ich glaube, er will auch zeigen, ich bin auch jemand, den man von Beginn an spielen lassen kann, weil ich auch Ideen habe und hier nach seiner Einwechslung halt ganz klar belebendes Element und das Spiel für uns entschieden hat, mit diesem Wahnsinnspass. Also, na, eigentlich war es ein ganz einfacher Pass. Das Problem war, in Hoffenheim hat keiner damit gerechnet und Janik Gerhard, der Mann mit dem Ruhepuls, eine Endmoräne läuft Richtung Strafraum, kullert ihn ins lange Eck und macht in seinem 251. Spiel das 3-0 und damit die Entscheidung in diesem Spiel richtig, richtig gut. Baumann ist dann noch richtig pissig auf den Schiedsrichter, holt sich noch eine gelbe Karte fürs Meckern ab und ja, völlig egal, das Spiel ist entschieden. Nach dem Spiel, richtig toll, wird Janik Gerhard auch nochmal ausführlich, es gab vorher schon Banner, aber nach dem Spiel wird auch noch ausführlich von der Fankurve gefeiert, Standing Ovations, er wird ausgerufen. Das ist einer von uns. 250 Spiele für den VfL, das haben nicht so viele gemacht. Und Janik Gerhard, ich glaube, der er hat zwei Probleme. Das eine ist, er ist halt kein besonderer Lautsprecher. Er macht seine Arbeit eigentlich immer solide und gut und er hat keine Stammposition. Deswegen flattert er immer so ein bisschen unterm Radar. Wie gesagt, er hat bei uns schon alles gespielt, außer Torwart, glaube ich. Irgendwo stand er immer mal, ob er nun mal auf der 6, auf der 8, auf der 10, auf den Flügeln, linker Verteidiger sowieso. Er hat keine fixe Position, er hat überall schon richtig gute Spiele gemacht und umso schöner, dass er mit so einem Spiel uns ins Viertelfinale bringen kann. Richtig, richtig schön. Und ja, ansonsten muss man in diesem Spiel, finde ich, auch jemanden hervorheben, der gerade in den letzten Wochen, beziehungsweise lass uns das Spiel noch kurz rund machen. Kurz vor Schluss gab es noch eine Chance für den VfL. Maxi Arnold schlägt den Ball sehr weit nach vorne. Jakub Kaminski versucht ihn direkt über den heraus einen Baumann zu lupfen, verfehlt aber das Tor leider. Aber ja, das war nicht schlimm. Das war auf jeden Fall eine gute Idee. Hält den Druck hoch auf den Gegner und zeigt, die wollen immer noch mehr und das ist schon richtig gut. Nach dem Spiel wollte ich dann auf jeden Fall neben Jonas Wind, der wirklich richtig, richtig gut war in den 32 Minuten, die er gespielt hat, plus und minus, der wirklich stark war und das Spiel halt mit, ja, nicht nur mitentschieden hat, sondern eigentlich entschieden hat. Er hat den Freistoß rausgeholt, er hat einen Freistoß, den Pass auf Yannick Gerhardt gespielt, er hat das 2-0 vorbereitet und selbst verwandelt, das ist auch nicht üblich, also richtig, richtig gut. Allgemein, die Einwechselspiele haben nochmal richtig Schwung mit reingebracht, ohne die Grundordnung zu zerstören oder irgendwie was an der defensiven Festigkeit zu ändern, richtig gut. Aber ich wollte mal jemanden loben, der häufig im Stadion, das, wenn man irgendwo auf den Fantribünen ist, kriegt man auch immer wieder gut mit, weil er halt auch, das muss man ehrlich zugeben, lange, lange unter Form gespielt hat. Riedle Baku hat ein richtig starkes Spiel gemacht. Der war gegen Hoffenheim wirklich überall, hat Chancen herausgearbeitet, Löcher gestopft, überlaufen, hinterlaufen, wenig falsche Entscheidungen getroffen. Klar klappt da auch nicht alles, aber das war schon sehr, sehr gut und ich glaube, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Da werden wir wieder viel, viel Spaß mit Riedle Baku haben, wenn er das Niveau beibehält. Und ich glaube, dazu helfen halt auch die Flügelzangen, die man jetzt sich aufgebaut hat. Also auf der rechten Seite Kilian Fischer, Riedle Baku, die sich offensiv und defensiv sehr, sehr gut ergänzen. Auf der anderen Seite Mehle und Thiago Thomas, schon noch ein bisschen anderes Duo, weil es prinzipiell eher offensiver ist. Deswegen bleibt Mehle halt auch weiter hinten, während Thiago Thomas weiter vorne rumpoltert und da seine Chancen sucht. Das ist halt so ein bisschen asymmetrisch, das System. Es passt sehr, sehr gut zu der Mannschaft und das verdienen die sich alles selbst gerade. Oder wie Maximilian Arnold nach dem Spiel im Interview sagte, das schmeckt wie sächsische Kartoffelsuppe, das Spiel. Ich weiß nicht, ob das ein Kompliment ist, um ehrlich zu sein, aber ich vermute schon. Was ich dann auch nochmal lobend hervorheben möchte, ist, dass es selbst nach einem 3-0 im Pokal, nachdem man vorher 5-1 gegen RB Leipzig gewonnen hat, es gibt Selbstkritik. Nach dem Spiel sagt Ralf Hasenhüttl im Interview, dass man gerade in der ersten Halbzeit nicht besonders gut verteidigt hat, dass man sich da in der zweiten Halbzeit gesteigert hatte, was auch nötig war. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das haben wir in den letzten Jahren als Wölfe-Fans auch schon anders erlebt. Da konnte man auch mal da hören, wie toll die eigene Mannschaft das gemacht hat, nachdem man irgendwie deutlich verloren hat. Und hier wird Selbstkritik geäußert und werden aber auch die Verbesserungen angesprochen. Es gibt Komplimente an die Einwechselspieler, die wirklich in das Spiel entschieden haben. Also nicht nur Jonas Wind, auch Matthias Swanberg mit seiner ganz anderen Präsenz dann vorne hat dann Die haben das dann auch zusammengehalten, sich gut eingefunden und das Spiel entschieden. Und wer auch gelobt wurde, waren die Fans. Und das ist immer so ein bisschen doof. Ich muss das jetzt aber trotzdem ansprechen. Es waren halt 13.000, ich glaube, 909 Fans im Stadion. Das ist wirklich nicht die Welt. Wer auf Social Media unterwegs ist, hat mit Sicherheit schon das Video gesehen mit dem Untertitel Immer nur du, wo halt durch die offensichtlich halbleere Arena geschwenkt wird, was daran liegt, dass man halt in dem Teil sitzt, der voll besetzt ist und den leeren Teil filmt. Trotzdem ist es halt für die, die da sind, glaube ich, kann man nicht meckern. Ich glaube, die Stimmung war wirklich gut. Es hat echt Spaß gemacht, da zu sein und mit den Fans zu singen. Aber es hätte wirklich mehr sein können. Eigentlich war es eine relativ gute Zeit. Man kann sich das Spiel gut angucken, kommt nicht allzu spät nach Hause, ist unter der Woche. Ja, es ist kalt und es ist Hoffenheim und es hätte alles viel, viel besser sein können. Aber am anderen Ende ist es halt Fußball und man muss eigentlich die Mannschaft anfeuern und ich hatte gehofft, dass es nach dem Spiel gegen Leipzig noch ein bisschen mehr wird. Das hat leider nicht geklappt, aber also von daher Kompliment an alle Fans, die da waren und ein bisschen ein Rüffel für die, die dachten, ach, das Wetter passt mir nicht und Hoffenheim ist auch nicht so spannend, ich komme nicht, weil das sieht ein bisschen blöd aus, wenn das Stadion nur halb voll ist, aber Naja, wir kennen das. Ich hoffe, dass sich das über kurz oder lang ändern wird. Die Mannschaft tut alles im Moment, um mehr Leute ins Stadion zu spielen. Und mal gucken, vielleicht ist es ja am Wochenende gegen Mainz schon besser.
Wölfe Radio. Wölfe aktuell.
Und damit kommen wir zum Spiel vom Wochenende. Am Sonntag um 15.30 Uhr in der Volkswagen Arena haben wir den FSV Mainz 05 zu Gast. Bevor ich mich jetzt gleich mit Oliver Heil über die Insights von Mainz 05 unterhalte, nochmal kurz einen Ausblick, was in unserem Team so passieren wird, ob es irgendwelche neuen Verletzten gibt. Und das kann ich eigentlich alles sehr, sehr schnell machen. Ich gehe fest davon aus, dass wir in derselben Startformation auf jeden Fall ins Spiel gehen. Es könnte Änderungen geben, es könnte Jonas Wind mit reinrutschen. Das halte ich sogar für relativ wahrscheinlich, dass man das probiert. Ansonsten muss man gucken, ob jemand wie Joachim Mehle, der wurde vom Trainer ausdrücklich erwähnt, dass er wegen Müdigkeit vielleicht mal eine Pause kriegen würde. Der hat ja diese Wunderheilung vollzogen. Da wurde von mehreren Wochen Ausfall gesprochen und ja, er war 3 Tage weg. Jetzt ist er schon wieder da und spielt uns in den siebten Himmel. Der gute, ich finde Joachim Mehle wirklich auch ein Gesicht der Steigerung des Vereins, das wir so in den letzten Wochen hatten. Darüber hinaus, finde ich, müssen wir wirklich nicht viel über Änderungen sprechen. Die Langzeitverletzten werden immer noch nicht wieder da sein. Da kommen vielleicht ein paar Leute zu Kurzeinsätzen. Ich glaube aber, die Grundformation und auch die Besetzung der Einwechselbank wird sich jetzt nicht ganz groß ändern. Da gibt es keinen Grund für, da gibt es leider auch keine große Hoffnung. Also es sieht jetzt nicht aus, als würde ein Lovro Meier oder so rechtzeitig zurückkommen. Das wird alles sich wahrscheinlich eher gegen Richtung des Dortmund-Spiel oder noch wahrscheinlicher zu Beginn der Rückrunde oder beziehungsweise des zweiten Teils der Hinrunde. Die Hinrunde spielen wir ja dieses Jahr gar nicht mehr zu Ende. Also sprich im neuen Jahr. Ich glaube, so kann man das sagen. Und dann versteht man es auch. Werden da einige Spieler zurückkommen. Kevin Paredes hatte Probleme mit dem Mittelfuß. Der war ja gebrochen. War dann eigentlich schon auf dem Weg der Besserung. Hatte aber immer Schmerzen. Musste nochmal behandelt werden. Lovro Meier genauso. Das sind so die Langzeitverletzten, die wir haben. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich über sowas spreche, wenn ich dann Lukas Metscher nicht erwähnen muss, weil der ist wieder da und das freut mich. Man merkt auch dem an, dass der richtig Bock hat zu spielen. Der wurde gestern auch spät eingewechselt. Der hat ja immerhin durch einen Foul sozusagen einen Vor-Assist gegeben. Also einem Foul an ihm, aber immerhin. Trotzdem auch der läuft sehr viel, ist über den linken Flügel reingekommen für den wieder starken Amura und zeigt auch, dass er wieder da ist. Den hat der Trainer auch hervorgehoben. Das könnte auch gut sein, dass der mal von Beginn an spielt und einfach mal 60 Minuten durchhält. Man sieht, wir haben Möglichkeiten von wir ändern nichts zu wir ändern einiges, ist alles drin. Ich gehe aber davon aus, dass Ralf Hasenhüttl, ja, der Elf, die wir so in den letzten Wochen gesehen haben, weiter vertraut, vielleicht eine Position ändert, aber selbst das kann ich mir fast nicht vorstellen. Und alles Weitere zu dem Spiel hört ihr jetzt im Kombinationsspiel.
Wölfe Radio. Kombinationsspiel.
Und zu unserem Spiel gegen die Mainzer am Sonntag um, ich glaube, 15.30 Uhr, das müsste stimmen, habe ich Oliver Heil zu Gast, der ist Mainz-Experte und möchte mit mir ein bisschen über das Spiel sprechen. Hallo Oliver.
Hallo Dennis, danke für die Einladung.
Sehr gerne, schön, dass du dabei bist. Ja, der VfL und Mainz, ich glaube, es gibt wenige Mannschaften, mit denen wir so absurde Geschichten immer wieder verbinden. Es gab da so ein gewisses Aufstiegsspiel bei uns. Es gab mal 3-0-Führung, die wir verspielt haben und danach die ganze Saison weggeworfen haben. Ich glaube, Martin Petrov hat mal 4 Tore gegen euch gemacht. Was fällt dir denn als erstes ein, wenn wir über Spiele zwischen Mainz und dem VfL sprechen?
Ja, das sind tatsächlich genau die Spiele, die du jetzt auch angesprochen hast. Also ich glaube, 97 war ja das berühmte Aufstiegsspiel, das 5-4, wo ja Mainz einigermaßen sensationell plötzlich an die Tür zur Bundesliga geklopft hat. Und der VfL und ich glaube, Roy Preger vor allem hat sie damals zugeschlagen. Mhm. Ja. Und das war im Nachhinein vielleicht ganz gut so, dass das damals noch nicht so geklappt hat. Und genau, irgendwann haben wir uns ja dann in der Liga wieder getroffen und mir fallen auch diese verrückten Spieler. Ich glaube, es war sogar das erste Spiel, wo ich in Wolfsburg als Gästefan war dieses 3-3 und im Folgenden war es ja dann noch verrückter, als Mainz aus einem 0-3 ein 4-3 machte. Mhm. Ja. Genau, das fällt mir auch ein. Und dann natürlich großer Bogen zu letztem Jahr, als wir dann den Klassenerhalt in Wolfsburg am letzten Spieltag sicher gemacht haben.
Ja, stimmt. Das ist einer der Termine, den ich nicht so gerne in Erinnerung habe, weil dann wurde es für uns plötzlich nochmal ein bisschen ungemütlich, wenn ich mich so halb richtig erinnere. Auf jeden Fall, war das eine starke Leistung von euch, das kann man nicht anders sagen. Und diese Saison sind wir wieder mehr oder weniger auf Augenhöhe unterwegs, wenn man sich das anguckt. Wir sind direkte Tabellennachbarn, haben die gleiche Tordifferenz. Ihr kassiert ein paar weniger Tore, dafür machen wir ein paar mehr. Und wie ist denn so die Stimmung in Mainz? Ist man zufrieden damit, wie es läuft? Der neue Trainer scheint sich da ja gut einzufinden.
Ja, die Stimmung im Moment ist natürlich hervorragend nach 3 Siegen in der Bundesliga in Folge. Wolfsburg hat ja, glaube ich, 6 Spiele ohne Niederlage, wenn ich richtig informiert bin. Ne? So von daher treffen sich da, glaube ich, 2 formstarke Mannschaften auf jeden Fall. Und ja, also in Mainz herrscht gerade eitel Sonnenschein, kann man sagen, weil der Saisonstart war ein bisschen ruckelig. Vor allem die Heimspiele waren nicht so schön. Da gab es Niederlagen unter anderem gegen Heidenheim und gegen Bremen und dafür absolute Freak-Auswärtsspiele, so ein 3:1 in Augsburg und 3:3 in Stuttgart, solche Sachen. Also immer viele Tore auch gefallen. Und jetzt seit einem 0:4 im Pokal gegen Bayern läuft es auf einmal. Und das sind alle sehr froh drüber.
Ja, auch hier wieder die Parallelen erschreckend. Zu Hause sind wir irgendwie, glaube ich, wenn es nur die Heimspiele gäbe, in Richtung Abstiegskampf unterwegs. Und auswärts sind wir die zweitbeste Mannschaft der Liga. Mit jetzt als Freak-Ergebnis das 5:1 in Leipzig zuletzt. Das ist dann schon erstaunlich, wie sich auch da die Mannschaften annähern. Und von daher, wir sind zu Hause auch nicht so wahnsinnig erfolgreich. Auch hier gab es ein 4:2 gegen Bremen, seitdem es auch bei uns besser läuft. Also auch da kann man den Kipppunkt relativ gut bestimmen. Und dann läuft das jetzt auf das Wochenendspiel zwischen uns hin. Ihr habt am letzten Wochenende gegen Mainz, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ihr seid Mainz gegen Hoffenheim, 2:0 gewonnen. Während wir das aufnehmen, weiß ich noch nicht, wie es ausgeht. Wenn ihr diese Sendung hört, wissen wir, ob wir auch gegen Hoffenheim gewonnen haben. Wir haben ja heute Abend noch das Pokalspiel. Und dann schauen wir mal, auf was wir uns am Sonntag freuen können. Was kann man denn von eurer Mannschaft erwarten, außer Jonathan Burkhardt in wirklich bestechender Form?
Ja, auf den kann man sich auf jeden Fall freuen. Also ich glaube, dass sein 2:0 am Sonntag, es war eines der schönsten Tore, die ich hier im Stadion gesehen habe, wie er das Ding da rechts oben in den Winkel schweißt. Der macht jeden Spaß, auch für neutrale Fans gucken sich, glaube ich, Mainz ganz gerne an, wegen Johnny Burkhardt. Ansonsten zeichnet Mainz im Moment eine brutale defensive Stärke aus. Also wir haben ja in den ersten Saisonspielen mit sehr wechselhaften Aufstellungen in der Innenverteidigung vor allem gespielt und lustigerweise hat es sich dann ergeben, dass Stefan Bell auf einmal wieder aus der Versenkung auftauchte. Der war lange krank und ist jetzt hinten in der Zentrale an seiner Seite Dani da Costa, der auch monatelang abgetaucht war, und daneben Dominic Kohr, der dann natürlich auch schon länger auf dieser Position spielt, auch kein gelernter Innenverteidiger ist, aber das macht er jetzt schon seit letztem Jahr. Und die drei harmonieren wunderbar und ergänzen sich auch wunderbar. Ich glaube, das liegt vor allem auch an Stefan Bell, der es einfach schafft, auf dem Platz so ein bisschen der verlängerte Arm des Trainers zu sein, der seine Mitspieler coacht und anweist und einfach eine Stabilität da hinten reingebracht hat und auch seinen Kollegen da zu mehr Stabilität verhilft und eben auch in dieser Kombination mit da Costa, der ein sehr schneller Spieler ist, auch früher auf der Außenbahn gespielt hat. Und der so ein bisschen die Tempodefizite auch ausgleichen kann, den Stefan Bell dann halt in seinem ja schon eher ein bisschen gesetzteren Alter dann mittlerweile mitbringt. Also von daher, die Defensive ist so das Prunkstück der Mainzer.
Das klingt, als müssten wir nicht erwarten, dass es nochmal ein 3:3 gibt, aber wer weiß schon, was da kommt.
Das würde mich sehr überraschen in der Tat.
Ja, nicht auch richtig zugeben. Auch wenn wir jetzt am Wochenende dann doch mal wieder es geschafft haben, mal ein paar mehr Tore zu schießen, so war das ja auch eher unter der Kategorie Freakspiel. Moritz Jens ist jetzt seit Saisonbeginn an euch ausgeliehen. Ich habe gesehen, der hat anfangs relativ viel gespielt, aber jetzt, seit ihr die Innenverteidigung gefunden habt, ist er auch nicht mehr dabei.
Ja, genau. Der ist sozusagen Stefan Bell zum Opfer gefallen. Der war ja er oder Maxim Leitsch, haben sich so ein bisschen in der Zentrale abgewechselt in der Defensive. Und ich glaube, Moritz Jens ist so vom Spielertyp eigentlich Stefan Bell sehr ähnlich. Also auch groß gewachsen, gute Übersicht. Und er hat aber einfach noch nicht so diese Erfahrung und auch diese Art der Kommunikation, glaube ich, mit seinen Mitspielern. Dafür ist er noch ein bisschen zu jung. Mhm. Und ich glaube, der kann aber jetzt von Stefan Bell viel lernen, so zum Beispiel, wie man als Abwehrchef so eine Abwehr dirigiert. Ja, aber er hat auf jeden Fall gute Ansätze gezeigt zu Anfang der Saison.
Ja, das freut mich, weil ich muss zugeben, ich war auch ein bisschen überrascht, dass wir den so schnell wieder abgegeben haben. Jetzt gerade spricht einiges dafür, dass es keine ganz schlechte Entscheidung war, weil wir haben doch durchaus ausreichend Innenverteidiger und jetzt gerade haben sich Dennis Wawro und Koulirakis da sehr, sehr gut festgespielt als Duo und ich glaube, dass das tut auch ganz gut, weil wie bei euch ist es so, man hat dann jetzt eine Abwehrformation gefunden und an der hält man dann fest, um solches Spiel zu gewinnen. Und ja, ihr merkt, ich habe schon wieder eine Parallele gefunden zwischen Mainz und dem VfL. Das ist ganz erstaunlich. Und ja, genau. Ich bin halt sehr gespannt, wie gesagt, Jonathan Burkhardt, das freut mich auch, also halt, weil der ja, ich glaube, in den letzten Jahren auch echt eine absurde Leidenszeit hinter sich hatte, dass der jetzt wieder da ist und dass das so gut läuft, gibt auch Spielern Mut, also bei uns ist es mit Lukas Metscher, ich finde lauter Parallelen, aber genau dasselbe, ein Stürmer, der uns wirklich gut tun würde, der nochmal eine ganz andere Dynamik ins Spiel bringen kann, der jetzt auch langsam wieder vorangeht und mit in den Kader kommt. Heute Abend gegen Hoffenheim hat der Trainer zumindest mal in Aussicht gestellt, dass es sein kann, dass er von Beginn an spielt. Nächste Woche oder am Wochenende ist die Chance dann noch größer, denke ich mal, dass er mitspielen kann. Und ja, dann spielt praktisch einmal Rot und Grün mit den gleichen Voraussetzungen gegeneinander. Was erwartest du denn als Ergebnis? Glaubst du, dass die Mainzer ihre Auswärtsform und die Wolfsburger ihre Heimform fortsetzen oder gehst du von einem Unentschieden aus?
Ja, also du hast ja jetzt schon so viele Parallelen gefunden, ne? Von daher läuft ja eigentlich alles auf ein Unentschieden.
Sehr, ja.
Es sind natürlich auch oft Kleinigkeiten. Also Mainz hat auch oft in Spielen sehr effizient gestartet, früh in Führung gegangen und darüber, jetzt wo sie eh schon so einen Lauf haben, gibt das natürlich eine unheimliche Sicherheit. Also das hat man ja auch gegen Hoffenheim gesehen, als sie nach 4 Minuten 1-0 in Führung gingen und ab da hat es geflutscht und dann stand es bald 2-0 und man konnte in so einen Verwaltungsmodus umschalten und man hat auch nie das Gefühl, dass da nochmal was passieren konnte. So, das ist zum Beispiel der Unterschied zum Anfang der Saison, da hat man immer bis zum Schluss gezittert, aber in jede Richtung sozusagen, also es konnte immer noch was gehen und jetzt mit dem Selbstbewusstsein der Mainzer, ich glaube, es kommt viel drauf an, wer das erste Tor schießt und wer dann so ein bisschen seine Sicherheit direkt auf dem Platz findet, ja.
Ja, ich glaube, viel hängt auch ein bisschen von dem Pokalspiel heute ab, wenn wir das jetzt auch noch gewinnen und vielleicht sogar noch souverän. Das gibt dann nochmal einen zusätzlichen Push, da muss man mal gucken. Auf jeden Fall, glaube ich, können wir uns auf ein schönes Spiel freuen. Also es sind zwei defensiv stabile Mannschaften, die aber nach vorne auch was unternehmen wollen. Das haben sie in den letzten Wochen gezeigt, von daher kann ich mir vorstellen, dass das ganz hübsch wird. Ja, bist du hier im Stadion oder...
Ja, ich fahre tatsächlich am Sonntag mit dem Zug nach Wolfsburg und hoffentlich auch abends komme ich wieder zurück.
Ach, stimmt.
die Mainzer-Fans haben übrigens auch, kommen diesmal sogar wieder mit einem Sonderzug beziehungsweise einem Fan-Express, wurde extra gechartert für die Auswärtsfahrt nach Wolfsburg.
Sehr cool. Ja, vielleicht schafft man es ja, sich nochmal Hallo zu sagen, weil ich bin auf jeden Fall auch da. Aber es ist ja immer mit Heim und Auswärts ein bisschen kompliziert, sich da über den Weg zu laufen. Aber vielleicht schaffen wir das ja, das wäre ganz schön. Ansonsten, ja, wünsche ich euch auf jeden Fall eine gute Anreise. Es wäre auch nicht schlimm, wenn ihr eure Auswärtsstärke einfach in Mainz lasst, im Sonderzug oder im Zug liegen lasst und auf dem Rückweg wieder mitnimmt. Das fände ich gar nicht schlimm. Auf jeden Fall freue ich mich aufs Spiel und bedanke mich bei dir für dieses kleine, kurze, knackige Interview.
Sehr gerne.
Genau. Dann, ja. Bis Sonntag.
Bis Sonntag.
Wölferradio. Faninfos.
Abschließend noch ein paar Informationen rund um den VfL. Unsere Frauen spielen mal wieder in der großen VW-Arena und zwar am 16. Februar gegen die Eintracht aus Frankfurt. Wer sich da mit Tickets versorgen will, sollte am 12.12. mal auf die Homepage vom VfL schauen. Ab da geht es los mit dem Vorverkauf. Unsere Männer haben nach dem Spiel gegen Mainz am Sonntag noch 2 Spiele dieses Jahr. Am 13.12. Fahren wir nach Freiburg, ein Freitagsspiel, bevor wir zum Abschluss des Jahres am 22.12. nochmal den BVB zu Gast haben. Die waren schon mal hier und können gerne genauso weitermachen, wie sie das letzte Mal gemacht haben. Am 15.12. findet die Auslosung des DFB-Pokals des Viertelfinales statt. Da sind wir dabei und da sind wir ganz gespannt, was da sonst noch so passiert. Ansonsten, wenn ihr am Sonntag gegen Mainz nicht da sein könnt, Wölfe Radio Arena live überträgt, natürlich live für euch. Malte und Holger sind da am Mikrofon und werden euch mit allem versorgen, was es so gibt und hoffentlich auch wieder so viele schöne O-Töne für den nächsten Podcast liefern, wie wir jetzt hier, die in diesem zu Wort gekommen sind. Sich selbst loben ist ein bisschen blöd, ist mir leider erst aufgefallen, als ich fertig war. Naja, was es sonst noch gibt. Es gibt eine Bechersammlung für Wenke, die braucht eine Stammzellentherapie und es wurde schon relativ viel gesammelt, aber es ist leider immer noch nicht genug, deswegen, wie soll ich das anders sagen, als so sauft und gebt die Becher her, spendet ordentlich, dass wir das Geld da zusammenkriegen, weil wir Wölfe müssen zusammenhalten und dann, ich meine, wie viel besser kann man zusammenhalten, als gemeinsam zu trinken und die Becher zu spenden. Und damit bin ich auch soweit am Ende. Es war eine wahnsinnig schöne VfL-Woche, ich hoffe, euch ging es genauso, ich hoffe, ihr habt viel gesehen, ich hoffe, viele von euch waren dabei und wir sehen uns dann am Sonntag im Stadion für die letzten drei Spiele bis Weihnachten. Ich finde, das hat die Mannschaft verdient, das haben wir uns auch verdient, das zu genießen und da kann man nicht mehr viel zu sagen, außer danke und auf Wiederhören.
Wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur du, immer nur du, immer nur du, nur der VfL, nur der VfL, nur der VfL, nur der VfL. Stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der Fall.